Moin, hier spricht Felix Staub, Kameramann und Filmgeräteverleiher aus Hamburg.
Meine Lieblingsszene. Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xinegear. Professional Tools for Filmmakers.
Herzlich willkommen im Podcast Meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Ich bin Timo Landsiedel, Gastgeber hier, und in dieser schönen Podcast-Reihe laden wir BildgestalterInnen ein und ich spreche mit ihnen über eine ihrer Lieblingsszenen aus der Filmgeschichte. Im Podcast kommen DOPs aus Kino, TV-Film, Comedy, Web oder auch Commercial zu Wort. Und in dieser Episode begrüße ich heute ganz herzlich DOP Felix Storb. Hallo Felix.
Hallo Timo.
Moin und schön, dass du da bist. Ich stelle auch dir die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, die unvermeidbare. Welche Szene aus welchem Film hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe mitgebracht von Stanley Kubrick, 2001, Odyssee im Weltraum.
Ein Klassiker, der überraschenderweise Absolut. Hier auch noch nicht aufgetaucht ist. Da habe ich mich auch gewundert. Welche Szene hast du mitgebracht?
Kurze Vorgeschichte. Ich war damals 14, glaube ich, als der Film rauskam. Ja. Wir haben den sehr oft morgens um 11 Uhr sonntags in einem tollen Kino in Frankfurt am Main angesehen mit einer Gruppe Jungs. Es hat uns wahnsinnig fasziniert. Es gab so eine Matinee-Vorführung und wir haben den, glaube ich, 20, 30 Mal gesehen damals. Der lief 2 Jahre im Kino, in der Dauerschleife, jeden Sonntag. Und der steht für mich, für das, was mich eigentlich im Kino immer schon fasziniert hat. Und die Szene ist diese, die kennt ihr bestimmt alle aus Erinnerung, wo der Mensch, der Raumfahrer in seinem Raumschiff joggt, trainiert oder sich fit macht morgens und quasi das Schiff dreht sich und er geht natürlich über Kopf oder wie auch immer. Man denkt wirklich, man ist im Raumschiff und beobachtet ihn wie einen ganz normalen Film von verschiedenen Perspektiven, aber man merkt die Schwerelosigkeit, man sieht die Schwerelosigkeit und man sieht, das Raumschiff dreht sich im Raum. Hat man vorher im Film ja auch schon gesehen. Es gibt ja ganz tolle Szenen, wie es so alles im Space rotiert immer wieder. Und man ist natürlich so geflasht von dieser Art der Aufnahme, dass man das einfach akzeptiert und ist im Film.
Ja.
Und das steht für mich für das Größte, was Kino schaffen kann, dass es einen in eine Geschichte reinsaugt und dann einfach alles vergisst.
Ja, genau. Wie häufig hast du die Szene ansehen müssen, bis du dir Gedanken überhaupt gemacht hast, also einmal einen Schritt zurück machen zu können, um das analysieren zu können? Wie ist es denn gemacht?
Ja, gute Frage. Ich war damals noch jung und eigentlich auch gar kein Cineast oder sowas, sondern das Kino war für mich wirklich immer etwas, wo ich mich, klingt jetzt so ein bisschen salopp, weggeschossen habe. Also ich bin da eingetaucht in eine andere Welt und wollte einfach nur meinen Alltag vergessen und ja, mich in so eine Geschichte reinbegeben. Und natürlich haben wir darüber diskutiert und nachgedacht, aber wir haben damals auch wahnsinnig gerne so Bond-Filme gesehen.
Ja.
Das war ja auch so ein totales Highlight. Oder im Kino ist man oft, ins Kino ist man oft gegangen wie in der Werbung, wie im Werbeblock, weil das hat einen völlig geflasht, was da, weißt du, damals gab es so einen Audi Quattro-Film, wo da Audi diese Skispringerrampe hochfährt. Man sieht, heute sieht man natürlich das Seil. Damals war das einfach so verrückt, dass man das Seil gar nicht gesehen hat. Also ich habe wirklich neulich mal wieder aus Spaß, Kollegenkreis, haben uns das mal angeschaut. Und das ist so offensichtlich, so billig gemacht, aber es war damals so irre, die Idee, dass ein Auto eine Skispringerrampe hochfährt, dass wir das einfach gar nicht gesehen haben. Wir fanden es einfach nur krass.
Ja, genau.
Und wir haben uns damals, also ich habe immer schon viel fotografiert, hatte auch ein Fotolabor, habe da auch viel rumgespielt. Also ich wusste schon, dass Filmfotografie was mit Technik zu tun hat. Aber das hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Also Kino war für mich wie einen tollen Roman zu lesen. Und da frage ich mich auch nicht, wie hat er das geschrieben oder saß er auf einer Insel oder im Wohnzimmer, sondern ich habe das gelesen. Und einen Film habe ich mir angeschaut und war geflasht. Und wir haben uns, glaube ich, damals überhaupt keine Gedanken gemacht über die Szene.
Ja, genau.
Das kam viele, viele Jahre später, als ich dann tatsächlich beim Film angefangen habe zu arbeiten. Damals war ich auch schon 30 tatsächlich. Und klar, dann kommt das wie so eine Welle zurück, dass man denkt, ach krass, jetzt muss ich das lösen. Und stimmt, da gab es mal was. Und ja, dann habe ich mir angefangen, tatsächlich dann erst Gedanken drüber zu machen.
Die erste Einstellung ist ja so, dass man aus ich glaube, aus der Sicht an der am Achspunkt der Zentrifuge, ja. Das kann man ja vorwegnehmen, ja. Dass da eine große, über 10 Meter große Zentrifuge gebaut wurde dafür. Und der Schauspieler Keir D'Elia, ich weiß auch immer nicht genau, so wie man das ausspricht, hier an deren Außenring entlang gelaufen ist und die dann im Tempo seines Laufens weitergedreht wurde. Und die erste Einstellung ist tatsächlich auch so, dass sie sehr stark verschleiert, wie das gemacht ist, weil sie halt eben an einem festen Punkt am Rande dieser Zentrifuge in die Richtung filmt und mit ihm mitschwenkt.
Ja.
Was ja eigentlich insofern unmöglich ist, wenn er die ganze Zeit, also wenn er halt eben auch an der Kamera dann vorbeiläuft. Das heißt, die muss dann an irgendeinem Punkt fest gewesen sein und mit rotiert sein.
Ja.
Kannst du sagen, welche Mittel noch so mit eingesetzt wurden, um zu verschleiern, dass das unterschiedliche...
Naja, ich glaube, Kubrick ist ein Mensch, der hat ja jahrelang seine Filme gemacht und der hat ja auch, war sehr analytisch. Also der hatte beides so. Der hatte so einmal dieses Lyrische, dass er wirklich eine Story gelebt hat und hat sich reingelesen in die Geschichten und wollte die wirklich so auch spüren. Und dann hat er einfach so lange gedreht, bis er das selber geglaubt hat, glaube ich. Also das war ein ganz außergewöhnlicher Filmemacher, der hat sich wirklich immens viel Zeit genommen hat und auch Geld in die Hand genommen hat, bis er selber total zufrieden war. Gibt es heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr, auch aufgrund des Kostendrucks. Und ich glaube, was er gemacht hat, aus meiner heutigen Warte, er hat damals schon ganz moderne Framings genommen.
Mhm,
also so Outframes, hat die Schauspieler an den Rand gesetzt oder hat die Kamera an Winkel positioniert, wo man sie eigentlich normalerweise nur im Musikvideo setzen würde oder im krassen Werbefilm. Also nicht wie im Kinofilm. Und damit hat er natürlich auch so ein bisschen diese Zukunft erzählt. Also wenn er jetzt eine Bildsprache gewählt hätte, die man gekannt hätte, hätte ich gedacht, okay, da hat einer eine Kulisse gebaut, super, cool, cooler Film. Und er hat so aber auch schon Framings visionär gesehen, die heute eigentlich normal sind. Oder auch, guck mal, wir haben ja alle diese Telefone, wir sind ja alle Filmemacher geworden. Und meine Kinder machen auch super krasse Filme, ganz intuitiv. Und die suchen natürlich Bildwinkel aus, die sich so ergeben, aufgrund der Idee der Geschichte. Und das würde, normalerweise würde ein Kameramann sagen, geht nicht, brauche ich einen Kran oder das oder jenes oder muss das Dach weg, muss der Baum weg und so. Das sind so Sachen, die hat er tatsächlich mitgedacht, glaube ich, damals. Er hat ganz bewusst Elemente, auch diese eine Bewegung ist wichtig, weil selbst jemand, der sich auskannte wahrscheinlich damals oder beim Fernsehen gearbeitet hat, hat gesagt, ey, das geht ja nicht. Mit dieser Zentrifuge kann man sich nur vorstellen, wie so ein Hamsterrad. Aber und das finde ich bei dem ganzen Film, es gibt ja mehrere Szenen, auch zum Beispiel dieser Kugelschreiber, der fliegt im Raumschiff.
Ja, genau.
Der ist ja einfach auf eine Glasscheibe geklebt. Und dann ist ein Mensch, der die Glasscheibe bewegt. So lange, bis Herr Kubrick gesagt hat, das glaube ich jetzt. Also auch keine Maschine oder keine Kinetik. Und da habe ich auch, ich liebe auch selber so Filme zu machen. Ich habe auch ganz viel so vor allem bei Werbejobs so Tricksachen machen müssen. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich mal fast ein Jahr lang Premiere-Spots gedreht. Da mussten wir einen Präsenter in Kinofilme einbauen. Da haben wir von so einem Flame-Operator die Kinoausschnitte bekommen, nach Hamburg geschickt. Damals gab es noch, war alles noch auf SD, also kein HD-Film gedreht. Und da haben wir in einem riesen 1000 Quadratmeter Studio bei Syndicate damals, haben wir alles grün gehabt und haben dann versucht, irgendwie diese Szene nachzubauen. Und für mich war so ein Schlüsselerlebnis Seven. Gibt es eine Szene, das hieß so einen langen Flur in Seven, da ist so ein Sniper-Team, läuft im Hintergrund so durchs Bild und der Präsenter sollte vorne reinhuschen und sagen, hey Leute. Und dann haben wir das so aufgebaut, Optik reingemacht und es hat nicht funktioniert. Du hast gesehen mit so einem Overlay-Video, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich so mal abgebrochen, wir haben eine ganze Woche gedreht. Da finde ich diese Fachzeitschrift nochmal und habe gelesen, dass der Kameramann damals die Sets perspektivisch gebaut hat. Was der Hitchcock auch gemacht hat. Einfach, weil die keinen Platz hatten.
Genau.
Und dann haben wir aus der Toilette bei Syndicate das Klopapier geholt und haben einfach auf dem Boden vom Studio diesen Raum nachgebaut.
Ja. Und haben gemerkt, Forced Perspective enger gemacht als
genau, aber, und haben gemerkt, dass es einfach vorne irgendwie 3 Meter breit war und hinten nur 1,5 Meter. Und deswegen, Und schon hat es funktioniert. Das hat mich damals wahnsinnig fasziniert und es war für mich so ein Schlüsseltag in meinem Leben, wo ich merkte, boah, wie geil, du kannst alles machen beim Film. Du musst halt nur irgendwelche Mittel benutzen, die Leute glauben und die einfach sind. Also ich glaube, je komplexer und komplizierter man eine Szene baut, auch im Computer, desto weniger realistisch wirkt sie.
Ja.
Und wenn du Dinge wirklich einfach machst, es gibt ja auch so ein anderes Beispiel, da setzt man Sänger beim Musikvideo einfach auf den Kran, zusammen mit der Kamera und fährt hoch. Schwimmt einfach. Und das mitten in der Szene und du hast nur einen kurzen Schnitt, vielleicht 3 Sekunden, und alle denken, boah, der fliegt.
Ja.
Schnitt. Natürlich, wenn man das länger sehen würde, wird man, ja klar, der sitzt irgendwie mit auf dem Kran mit der Kamera oder so. Aber dadurch, dass es kurz ist und du ja eine Konzentration woanders drauf hast, glaubst du das. Und du fliegst dann mit. Und das ist ja, was du willst. Du möchtest ja die Zuschauer emotional erwischen, dass sie einfach mitgehen mit der Szene und nicht irgendwie sich überlegen, wie hast du das gemacht. Das ist ja eh das Schlimmste, was passieren kann.
Und dass der Trick nicht in den Vordergrund gerät, dass ja, man sich darüber klar, halt eben auch, dass er so präsent wird, dass man gar nicht umhin kann, sich damit zu beschäftigen, sondern dass er das Ganze, was gerade erzählt wird, unterstreicht und ansonsten eigentlich im Hintergrund irgendwie verschwindet.
Ja. Genau. Es gibt ja so einen berühmten Spruch, wenn du die Kamera siehst, ist der Film zu Ende. Das habe ich früher auch so ein bisschen gelacht drüber, weil mich hat früher auch als junger Kameramann so fasziniert, Technik zu benutzen, diese ganzen Sachen auszuprobieren und Hauptsache sah verrückt aus, aber das hat sich irgendwann komplett umgedreht und heute ist wirklich die Geschichte im Vordergrund und ich versuche halt in so Sachen das möglichst einfach und gut zu lösen, dass du so verblüfft bist tatsächlich, weil du spürst, es ist einfach. Also wie bei dieser Szene bei Kubrick, du spürst einfach, dass du weißt ja, das ist irgendwo im Studio gedreht, das weißt du einfach. Aber es sieht so echt aus und diese Winkel sind so verrückt, dass du denkst, krass, ich höre jetzt auf nachzudenken, ich schaue mir den Film an.
Es sind auch viele statische Einstellungen, die dann später oder auch davor schon die Schwerelosigkeit erzählen. Das heißt, eigentlich relativ einfach gemacht, aber ganz einfach von den Framings her, von den Perspektiven, so anders, dass es zumindest nicht wie eine konventionelle, herkömmliche Bildsprache irgendwie aussieht, die man, keine Ahnung, beim Western etc. machen
würde. Richtig, und das, was ich vorhin angefangen habe zu erzählen mit dem Kugelschreiber, das ist auch sowas, die haben halt einfach tatsächlich von einem Menschen, die diesen Kugelschreiber schwegen lassen. Keiner von uns wusste damals, wie Schwerelosigkeit aussieht. Also es gab diese rudimentären Filmaufnahmen von diesen Apollo-Flügen. Ich war damals ja auch, hab das ja miterleben dürfen. Dann hat man auch zu Hause Modelle gehabt davon, war fasziniert von diesem ganzen Begriff der Weltraumfahrt, diese Idee, dass wir irgendwann alle mal auf dem Mond leben oder so. Das war ja, stand ja im Raum. Und dann kommt so ein Film ins Kino und du denkst, ach krass, so sieht das aus. Und du hast dir wirklich vorgestellt, ja, so wird das sein.
Genau.
Als ob das wirklich ein Blick in die Zukunft ist. Und er hat das so. Und natürlich siehst du dann, da kommen auch eine andere Szene, da kommen so Module aus dem Computer auf die zugefahren. Das waren, glaube ich, VHS-Rekorder-Schlitten, die man da genommen hat. Und du weißt natürlich, das haben sie jetzt nicht irgendwie, die müssen es ja mit normalen Sachen gelöst haben. Aber das sieht so echt aus. Und dass du wirklich denkst, ja, das ist die schweben im Raum, die kommen einfach auf dich zu, diese Module und diese Glaselemente, die auch noch leuchten und so. Das ist der nächste Punkt, diese Lichtgestaltung. Also der Film ist so toll einfach geleuchtet auch. Der sieht halt nicht aus wie ein Film. Damals hat man ja eher so dramatisch geleuchtet und hat da auch mal so Schatten erzählt oder so dramaturgisch. Und das gab ja auch diese ganze moderne Lichttechnik damals noch nicht. Also die haben in einem riesen Studio wirklich musste mit so viel weichen Flächen, die sie versteckt haben und Practicals und Folien und Lampen eingebaut, die mussten mitdrehen, also das muss ein gigantischer Aufwand gewesen sein. Es sieht einfach aus, als ob du im Raumschiff drin bist und da ist eine Neonröhre an der Decke, Punkt.
Ja, genau.
Oder von draußen kommt die Sonne reingeleuchtet. Also schon einfach toll gemacht.
Ja, in den Surroundings bei Science Fiction dann zu sagen, ich möchte ein natürliches Licht haben, also ein naturalistisches, da muss man natürlich sehr, sehr viel dafür tun, weil das gibt es natürlich nicht, wenn du nicht in den Weltraum fährst. Und ob das dann so klug wäre, entweder totale Dunkelheit oder überstrahlendes Licht, das wird vermutlich selbst für Filmmaterial nicht wirklich schön machbar gewesen sein.
Ja, es ist ja auch, es gab ja auch mal diese Verschwörungstheorien, ob der Mondflug stattgefunden hat. Die wird ja auch bewiesen mit irgendwelchen komischen Fotos, die dann halt Doppelschatten haben oder was weiß ich was, oder Aufhellung, weil sowas gibt es natürlich theoretisch auch nicht. Aber Es ist ja Quatsch, weil der Mond, die Mondoberfläche ist staubig und wenn da die Sonne mit so viel Wucht drauf ballert, da hast du einen Mega-Bounce. Also es ist schon realistisch, dass es so aussieht. Aber wichtig ist ja, wenn man so einen Film dreht, dass man halt eine Lichtwelt schafft, eine Beleuchtungswelt schafft, dass du denkst, du bist nicht auf der Erde. Mhm. Und das hat Kubrick in dem Film gemacht. Es gibt ja auch eine andere Szene, fand ich jetzt nicht so spannend, am Anfang mit den Affen. Mhm. Da haben sie ja mit riesen Rückpros, glaube ich, gearbeitet, wo sie hochauflösende Fotos oder Filmaufnahmen projiziert haben, weil es einfach, man musste das im Studio drehen und es gab halt nicht so, was will man da machen, man kann das ja nicht malen, also der Hintergrund, da hast du ja immer nur einen Moment und er wollte ja, dass die Wolken ziehen und die Sonne untergeht und es ist auch faszinierend, dass man überhaupt dann hingeht, ein riesen Studio zu nehmen mit einem riesen Rückpro, was es damals ja noch nicht gab. Mit einem Mega-Aufwand von Kameratechnik und Gehirnschmalz und die Leute sitzen ewig lang zusammen und überlegen das. Und du denkst da nicht mal drüber nach. Also ich habe neulich mir auch nochmal aufgrund dieses Podcasts so mein Making-of angeguckt und ich wusste das damals gar nicht, dass es ein Rückpro ist. Mhm. Ich habe einfach das so angenommen. Ja, haben sie vielleicht keine Ahnung wo gedreht.
Ich weiß auch nicht, ob sie, haben sie die Technologien gemischt, dass sie mal ein Translight benutzt haben?
Ja, klar. Genau. Also das ist also ist sehr vielfältig. Ich habe das neulich mal so ein Flashback gehabt von dem Film jetzt bei 1917.
Mhm, ja.
Weil wir ja auch bei uns in der Firma Trinity haben und das hat mich natürlich interessiert. Und habe mir das Making-of angeschaut, das lange. Und das Erste daran war einfach, dass sie in der Turnhalle quasi dieses ganze Set vorgebaut haben, wie so ein Architekt. Und haben dann auch mit so kleinen Halogenlampen so diesen Nachteffekt, gibt es ja eine tolle Nacht, wo so Leuchtraketen fliegen. Haben das dann nachgestellt, am Modell überlegt, wenn man jetzt so einen riesen Kran nimmt und daran eine Lampe schwenkt, dann gibt es diese Schatten. Und das haben die ewig lang gemacht und da haben sie diese Landschaft immer wieder umgebaut, weil sie ja wussten, wir müssen jetzt alles an einem Stück drehen. Und wir haben jetzt, können die Sets so oft wechseln, also haben sie da so eine Landschaft sich gesucht, wo man wirklich um ein paar Kilometer diese Strecke nachbauen kann.
Ja, genau.
Diese Gräben und das wurde wirklich ich weiß nicht, wie viele Monate das gedauert hat. Im kleinen Modell haben sie es gebastelt und haben sich dann tolle Sachen überlegt, was würde jetzt funktionieren, was nicht.
Ja.
Und beim Nachdenken entstehen dann auf einmal Lösungen. Also dieses Haus, was gebrannt hat, also jetzt natürlich ein anderes Beispiel, aber da hat ja auch ein Haus nachts gebrannt. Das haben sie mit Dino-Lights einfach gemacht, die geflackert haben.
Ja.
Anstatt da Feuer zu legen oder so. Und es sieht total echt aus.
Da ist ja gerade, also wenn man sich Kubrick anguckt, diese Szene auch ja, gerade 1917, was ganz viele der Szenen, der Elemente angeht. Und wenn man auch zu jemandem geht, der also so eine Art Nachfolger auch Stanley Kubricks mitgehandelt wird, Christopher Nolan, der nun eine sehr ähnliche Szene in Inception hatte, wo er den Hotelflur drehte.
Richtig,
ja. Inwiefern hat so ein Sense of Wonder für dich auch immer was mit einer Haptik zu tun? Also das, viele sagen ja auch, dieser Sense of Wonder, den damals Kubrick auf jeden Fall, aber auch Steven Spielberg sehr gut war darin, den zu herzustellen, dass der in der visuellen Effektezeit irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist.
Also es gibt ja auch einen aktuellen Film Tune, also den ersten Teil, denn der andere kommt ja gerade raus, der ist auch wahnsinnig faszinierend. Also auch für meine Kinder zum Beispiel, die lieben ja noch mehr Filme als ich wahrscheinlich, weil sie damit groß geworden sind. Aber wir haben immer im Jahr gucken wir so Star Wars Filme, machen wir so ein Star Wars Wochenende. Da stehen die total drauf, weil die sagen, Papi, guck mal, die Tür, die ist echt. Und das spüren wir. Und das ist so geil, wenn man Computertechnik mit echten Sachen mischt.
Ja,
das finden die, das ist für die wichtig. Weil dadurch glauben sie das. Und ich glaube auch fest daran, dass diese Mischung wichtig ist. Und der Villeneuve hat ja auch in dem Making-of über Dune gesagt, ihm ist es eigentlich total wurscht, was er benutzt. Also er liebt Technik und diesen ganzen Quatsch, aber es muss halt einfach funktionieren. Und die haben ja tatsächlich in dem Film, gibt es Szenen, wo die diesem Oktokopter fliegen oder wie das heißt, diese Libelle. Da haben sie im Studio die Wände wirklich sandfarben gemacht. Also sie haben sandfarbene Bounceflächen reingestellt und haben richtig Sand, einen Sandsturm gemacht im Studio und haben das Ding aus einem riesen Roboter sich bewegen lassen, die Kamera war fest und es sieht wirklich, es hätte man normalerweise, würde man sowas ja am Rechner machen.
Ja, genau.
Ist ja keine easy vor grün drehen und einfach so ein paar Filter ransetzen. Die haben das nicht gemacht, weil sie es ausprobiert haben und sah einfach nicht gut aus. Und die hat gesagt, das ist so eine dramatische Szene, die fliegen jetzt durch den Sandsturm, Mutter und Sohn und sind ihm Tode geweiht. Und er fliegt diese Dinge, obwohl er es gar nicht kann. Und diese Dramatik entsteht wirklich nur, weil du merkst, sie sitzen in einem echten Flugzeug drin und da fliegt echter Sand durchs Bild. Das ist ganz komisch, du spürst das.
Absolut, dieses Chaos, was man nicht im Rechner generieren kann. Ja.
Und auch dann gibt es von dem Zimmer, von dem Komponisten, ein ganz tolles Making-of, wo er sagt, er wollte halt diese Asian-Future-Welt kreieren im Soundpaket und die haben halt dann tatsächlich mit Mikros im Sand Aufnahmen gemacht. Mhm. Also im Sand, wochenlang, und um rauszufinden, wie klingt Wüste. Krass. Das ist erstmal eine verrückte Idee, wo man denkt, seid ihr bescheuert, aber soll das? Aber es ist genau richtig, weil ich glaube, das Hirn nimmt eh viel mehr wahr, als wir uns vorstellen oder mitbekommen, ist ja klar. Und wir kriegen diese ganzen kleinen Mini-Informationen auch mit. Und jetzt mal übersetzt auf unsere Arbeit als Kameraleute, wir können das ganz einfach herstellen, indem wir möglichst realistisch arbeiten. Also die Tricks wirklich handwerklich lösen und dann holen wir die Leute viel eher ab, als wenn wir das im Rechner machen. Weil wenn wir es nur im Rechner bauen, dann schaltet, glaube ich, der Kopf einfach ab und sagt, naja gut, das ist jetzt ja irgendwas Virtuelles.
Ja, Punkt. Genau.
Und finde ich gut oder nicht, aber ich bin da nicht dabei. Und es gibt für mich so ein Beispiel aus der Lichttechnik, mit diesem, es gibt ja so Spektrometer, wo man als DP eine Lichtquelle messen kann, also wie die Farben verteilt sind oder ob es da Fehlfarben gibt. Und das ist so ein Grafik, XY-Achse, da sieht man halt, wenn man jetzt zum Beispiel Tageslicht anmisst, dann hat man überall sehr, sehr viel Informationen. Es gibt so einen kleinen Peak in dem Blaubereich. Wenn man Kunstlicht misst, eine Kerze, dann sieht man im Rotbereich so eine tolle Beule und blau ist gar nichts mehr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leuchtstoffröhre anmesse, da habe ich vier große Peaks, im Grün, im Blau, im Rot und der Rest ist leer. Das heißt, für mich übersetzt heißt es, das Licht ist leer. Das wäre wie wenn ich jetzt sage, ich esse was, das nährt mich nicht mehr. Mhm. Da ist nichts drin. Da sind vielleicht nur Kohlenhydrate drin und Zucker, Punkt. Aber alles andere, was der Körper braucht, Spurenelemente, Mineralstoffe, so Kleinigkeiten, Ballaststoffe, ist alles weg. Es schmeckt zwar gut, ich bin vielleicht satt hinterher, aber es hat mich nicht genährt. Und das ist mit Licht genauso. Licht nährt uns auch, nährt das Auge, nährt das Gehirn und wir glauben Licht, wenn es realistisch ist. Und wir sind als Urmenschen gewohnt, dass es Feuer gibt und Sonne gibt und damit müssen wir arbeiten. Und wenn wir das versuchen, irgendwie anders herzustellen, dann sagt das Hirn nee. Und das ist dasselbe Thema.
Gibt es in 2001 noch eine weitere Szene, bei der du sagst, die hat für dich einen ähnlichen Impact, wenn du sie gesehen hast?
Muss ich mir nachdenken. Es geht eigentlich immer um das gleiche Thema. Also diese ganzen, es gibt ja viele Szenen im Film, die was Ähnliches erzählen, die diese Schwerelosigkeit erzählen und diese Kommunikation mit den Maschinen. Und das ist auch, also auch dieser HAL, dieser Computer, was ja eigentlich IBM heißen soll. Dieses Auge, was da blinkt, das ist auch, hat damals eine ähnliche Wirkung. Wie kann man sowas machen, dass es auch noch blinkt, dass es Reflexionen hat von dem Bild, was ich vorher gesehen habe, dass sich das auch mitbewegt die ganze Zeit. Also das ist so eine Detailtreue auch in so Kleinigkeiten. Und das trifft das auch genau auf den Punkt, dass du auch in so Mini-Momenten denkst, ja, wir sind auf dem Raumschiff, das dreht sich immer noch. Ja. Da gibt es keinen einzigen Schnitt, wo sich nicht irgendwas drehen würde in der Reflexion. Also das ist so eine Feinheit auch. Also es gibt für mich auch ein anderes Beispiel. Wir haben mal bei einem Kinofilm eine alte Tankstelle gedreht aus den 70ern oder 80ern, keine Ahnung. Und dann hat man so einen verrückten Ausstatter. Und dann komme ich zur Setup-Name rein und da war wirklich nur, das war so ein Dialog im Foyer oder so. Also in dem Verkaufsraum von der Tankstelle. Und da lief eine Kaffeemaschine und überall waren Kaffeeflecken. Mhm. Und dann meine ich, was machst du denn da? Also das ist ja nur unscharf im Hintergrund. Ja, aber es ist doch eine Tankstelle aus den 70ern, die muss doch echt sein. Und damals haben die Filterkaffee gemacht und mit so beschissenen Kaffeemaschinen. Alles war voll Kaffeeflecken. Da dachte ich mir, ja stimmt, kann ich mich noch daran erinnern. Und es war so irre. Man hatte das Gefühl, auch für die Schauspieler, wenn die da spielen im Raum, die waren wirklich in den 70ern in der beschissenen Tankstelle. Und haben es geglaubt. Und ich bilde mir ein, dass du als Schauspieler dann auch anders spielst.
Absolut, ja.
Und das ist genau dieselbe Magie, die du damit erzeugst. Also was du von sagst, Spielberg, das war auch so, ist auch so jemand, der möchte ja die Sachen, einmal mag der das, dieses Spielerische, also ich glaube, der hat gar keine Lust auf Computerdesign. Der macht da Bastel viel lieber.
Also kann er auch mit Ready Player One, das war ja auch visuelle Effekte, Feuerwerk. Aber er ist natürlich sehr stark geerdet in den Dingen wie E.T. etc. Ja. Und ich glaube, wenn man sich mal Gedanken darüber gemacht hat, wie löse ich das und auf die Idee gekommen ist, wir machen ein Matte Painting der nachtschwarzen Stadt und kratzen dann hinten die Lichter in den Häusern wieder frei, beleuchten das von hinten und das ist heute noch im Film und funktioniert hervorragend.
Absolut, ja. Ja, und sind ja auch E.T. ist ein gutes Beispiel, also auch für viele Leute aus meiner Generation war das so ein Schlüsselerlebnis im Kino, dass dann dieses Fahrrad abhebt.
Ja.
Und da waren alle total geflasht davon, und so, wow, und das klar, das schreibt man als Autor, weil man denkt, das ist wichtig, und dann müssen wir das ja umsetzen. Und das ist ja das Tolle beim Film, deswegen bin ich auch nur beim Film gelandet oder geblieben, glaube ich, weil ich gemerkt habe, ich habe gespürt, das hat was Magisches.
Ja.
Was du aber... wie so ein Zauberer, der auf einer Bühne was zaubert und denkst du, nee, aber ich bin doch jetzt hier im Theater, der ist auf der Bühne, ist derselbe Raum, geht doch gar nicht.
Mhm.
Ich weiß, das ist ein Trick, das weiß ich ja, ich bin ja nicht blöd, aber trotzdem habe ich das gesehen. Und das finde ich, diese Mischung ist halt, die hat mich beim Film bis heute gehalten, weil wir müssen halt die Dinge nehmen, die wir haben, es gibt nicht mehr und damit müssen wir Magie entstehen lassen und macht wahnsinnig viel Spaß.
Absolut. Jetzt biegen wir es fast schon wieder so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Was ist denn momentan dein Schwerpunkt in der Arbeit? Was hast du zuletzt gemacht und worauf dürfen wir uns bei dir vielleicht auch noch freuen?
Das ist bei mir immer, ich bin ja schon seit 35 Jahren schon in der Branche und habe auch in vielen Bereichen gearbeitet. Also ich bin tatsächlich Kameramann eher geworden aus, Zufall ist falsch, aber es hat sich so ergeben. Ich habe einfach früher auch viele andere Sachen beim Film gemacht. Mich hat halt immer dieser Zusammenhang mit der Technik fasziniert. Und was ich jetzt gerade tatsächlich viel mache, ist, ich habe angefangen, Dokus zu drehen. Ist ein bisschen lustig, weil ich eigentlich klassischer Werber bin, aber und habe das nochmal ganz neu entdeckt, dieses Genre für mich.
Ja.
Und habe da auch gemerkt, da gilt ja genau das Gleiche. Also ich hab Menschen vor der Kamera, die möchte ich möglichst authentisch begleiten und filmen. Trotzdem haben die auch eine Magie, die haben was Spezielles. Das kann man auch rauskitzeln durch eine Umgebung. Also selber Beispiel, ich kann nur nehmen, was ich habe. Also ich kann da halt eine Person nehmen und setze sie in ein anderes Umfeld rein. Oder gehe mit ihr irgendwo hin an einen speziellen Ort und merke, die reagiert drauf. Und dann auch noch, klar, für uns immer spannend, Thema Wahl der Objektive. Also einfach sich mit so, für mich ist das so ein essentielles Runterkochen. Ich habe jetzt nur noch meine Kamera, ich bin fast alleine oder habe ganz wenig Personal. Und muss versuchen, damit halt zu arbeiten. Das macht mir gerade wahnsinnig viel Spaß.
Gibt es irgendeinen Punkt in deinem Schaffen im Commercial, im Kinofilm, in Steadicam, wo du diesen Sense of Wonder aus dieser Szene inspiriert von 2001 irgendwann mal einsetzen konntest?
Das passiert eigentlich ständig. Also ich muss sagen, mir macht das halt wahnsinnig viel Spaß. Und ich nehme auch gerne Jobs an, die so ein bisschen da verrückter sind, sag ich mal, ich habe auch ein paar Regisseure, die auf mich zukommen und sagen, sag mal, hast du Lust, das zu machen? Wir müssen uns halt dann oft treffen und zusammensetzen. Und da sage ich meistens sofort ja. Mhm. Einfach, weil ich merke, dass mir auch egal, wie lang es dauert, das macht mir Spaß. Und ich habe vor 2-3 Jahren mit David mal eine McDonald's-Werbung gemacht für McFlurry. Da ging es halt darum, dass die Kamera sich immer, also das Produkt ist halt so ein Squirrel. Und das Thema war, es muss sich drehen. Und dann haben wir auch lange überlegt, okay, wir haben, keine Ahnung, 30 Sekunden, 18 Schnitte. Und man denkt erst, ja, man nimmt zum Beispiel Trinity oder sowas. Das dreht sich ja wunderbar. Und dann habe ich gesagt, nee, ist Quatsch, weil es muss mal genau in der Achse sich drehen, man muss die Kamera fahren, man muss das Produkt sich drehen. Und dann haben wir tatsächlich am Schluss, haben wir das mit 4 oder 5 verschiedenen Rigs gedreht, weil alles Sinn gemacht hat.
Und um das kurz nachzuliefern, David ist David auf dem Brinkel, der unter Davin hier unterwegs ist als unter anderem Werbefilmregisseur, Musikfilm oder Musikvideoregisseur.
Ich kann mich an eine Szene erinnern, das war ganz lustig. Wir haben mal vor 20 Jahren eine Bierwippe gebaut. Also ging es darum, dass man eine ganz schnelle Kamerafahrt macht, quasi ein Topshot von einem Bierschaum. Mhm. Und dann macht so wupp und die Kamera ist vor dem Bier.
Ja.
So. Da würde man jetzt natürlich sagen, klar, man kippt das Bier, aber dann fließt das Bier aus. Geht
genau,
ja nicht. Und dann haben wir lange überlegt, wie wir das machen mit einer Filmkamera. Und da haben wir uns so eine riesen Wippe gebaut, wie so eine Schiffsschaukel, wo die Kamera festhing. Und dann konntest du mit Menschen natürlich, die das bedient haben, in anderthalb Sekunden das von oben nach vorne kippen. Und du hattest so diesen lustigen Effekt.
Und es darf Licht, auch nicht, um kurz einmal mal ja. Das nachzuvollziehen, ja. Es darf ja auch nicht groß hinterher federn oder so,
nee,
genau. Sondern es muss sofort abgestoppt sein und in einer statischen.
Deswegen haben wir das auch mit Menschen gemacht, nicht mit irgendeinem ja. Gerät oder Motor. Und klar, du drehst es dann 30, 40 Mal, bis es einmal sitzt, aber das ist so faszinierend. Und da haben wir das auch damals im Studio gebaut, relativ junge Kunden, Agentur. Also wir haben ja auch noch Eis gedreht mit Highspeed und sowas. Und dann habe ich diese Wippe aufbauen lassen. Und dann meinte einer, ja, aber warum macht ihr das denn? Weil das kann man doch auch im Rechner bauen. So, ja klar, aber guck das mal an, haben wir das gemacht. Und die waren so geflasht, die Kunden, es waren alles junge Leute, dass man das physisch macht.
Ja.
Da habe ich gemeint, guck dir mal, das Licht ist gleich. Das ist speziell geleuchtet. Und du siehst einfach, dass die Kamera sich bewegt und nicht das Produkt wie in einem 3D-Film. Und er sagte, ja, das sieht irgendwie total anders aus. Das ist total, also der war völlig fasziniert davon, weil er gemerkt hat, die Kamera ist geflogen.
Mhm. Ja, genau.
Das sehe ich. Und das war der Packshot von dem Film. Und dann habe ich das ist ja ein ganz normaler Werbefilm geworden am Schluss, aber man hat wirklich gemerkt, es gibt Situationen drin, Dolly dreht sich die Kamera mit Weaver Statman, es gibt Trinity-Shots, es gibt Shots von Kran, Remote Head, Gimbal, der sich dreht. Also wir haben wirklich alles Mögliche nutzen müssen, um diese Illusion zu erzeugen. Und das war für mich nichts anderes, was Kubrick gemacht hat. Eben ganz, ganz klein natürlich, ganz bescheiden. Aber Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Felix, ich danke dir sehr herzlich für diese Szene, für diesen Klassiker, der auch endlich in diesem Podcast seine Erwähnung gefunden hat. Ich fand es sehr schön, dass es eher in die philosophische Richtung gerade ging, auch nochmal über das Film zu philosophieren und wir hier zum Ende des Jahres das nochmal hier damit abschließen. Herzlichen Dank und ich freue mich drauf, in bäldiger Bälde mit dir auch wieder über Film ja. philosophieren zu können.
Toll, ich habe zu danken, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke.
Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion: Timo Landsiedel. Musik: Kevin MacLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenegear. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de/podcast.